Sie hören einen Podcast der Sendung Stadtgespräch. Stadtgespräch im Bürgerradio Erfurt mit Richard Schäfer.
Erfurt.
Erfurt ist super.
Erfurt, coole Stadt. Persönlichkeiten,
Einrichtungen,
Aktionen.
Vorgestellt im Stadtgespräch mit Richard Schäfer.
Erfurt.
Zu dieser Sendung begrüßen wir auch herzlich die Hörerinnen und Hörer des Radios SRB in Saalfeld, Rudolstadt und Bad Blankenburg sowie die Hörerinnen und Hörer von Radio Enno in Nordhausen. Herzlich willkommen zum Stadtgespräch hier im Bürgerradio Erfurt. Mein Name ist Richard Schäfer und ich trage auch die Verantwortung für die Sendung, für die Auswahl der Beiträge und die Musik. Von einem Jubiläum zu berichten ist immer eine aufregende Sache. Aber die Jubiläen im Jahr 2021 werden ohne große Feierlichkeiten über die Bühne gehen müssen. So geht es auch der Bibliothek des Augustinerklosters, die in diesen Tagen ihren 375. Jahrestag feiern wollte. Ich habe mich dazu in das Augustinerkloster begeben und das folgende Gespräch in mehreren Teilen mit Dr. Michael Lutscheid, dem Bibliothekar und Archivar der Bibliothek, aufgezeichnet. Ich bin jetzt hier in der Bibliothek des Augustinerklosters, die eigentlich für eine Geburtstagsfeier eingerichtet war oder vorgesehen war. 375 Jahre Bibliothek des Augustinerklosters und ich spreche mit Dr. Michael Lutscheid. Guten Tag, Herr Lutscheid.
Guten Tag, Herr Schäfer. Freue mich, dass Sie da sind.
Schön, dass es geklappt hat. Und wir wollen diesen Jahrestag ein bisschen näher unter die Lupe nehmen. 1646 ist diese Bibliothek gegründet worden, mitten im 30-jährigen Krieg. Was hat denn die Pfarrer damals bewogen, zu diesem Schritt hier eine solche Bibliothek einzurichten?
Ja, es ist zunächst ja schon erstaunlich, dass man unter den Zeitumständen, Sie haben es gesagt, noch mitten im 30-jährigen Krieg auf eine solche Idee kommt und ein solches Unternehmen in Gang setzt. Wir haben glücklicherweise einen Gründungsbericht, den die Pfarrer aufgezeichnet haben. Und darin beschreiben sie, weshalb es ihnen wichtig war, eine Büchersammlung anzulegen. Ein Hauptgrund oder der erste Grund, der genannt wird, ist, dass es den Pfarrern wirtschaftlich nicht besonders gut geht. Die werden schlecht bezahlt, haben kaum private Mittel zur Verfügung, um sich Bücher anschaffen zu können. Aber sie brauchen natürlich Bücher für ihre tägliche Arbeit, für die Vorbereitung der Predigten, für den Unterricht, für den Schulunterricht, für die Seelsorge. Dazu brauchen sie natürlich Bücher und die Idee ist, vielleicht könnten wir versuchen, gemeinsam Bücher zu sammeln und dann sollte nach und nach eine Bibliothek entstehen, aus der jeder der Pfarrer sich bedienen kann bei Bedarf. Das ist das eine, das ist natürlich nicht der alleinige Grund. Das andere, was natürlich auch im Gründungsbericht auftaucht, ist die Bezugnahme auf die bildungspolitischen Vorstellungen, die die Reformation formuliert hat, die Martin Luther in seiner Ratsherrenschrift 1524 erwähnt hat, wo es ihm darum geht, dass man auch unter den neuen Verhältnissen, unter den neuen Glaubensvorstellungen natürlich etwas dafür tun muss, dass die Jugend gebildet wird. Und deswegen hat er in dieser Schrift empfohlen, Schulen und Bibliotheken einzurichten. Darauf berufen sich die Pfarrer. Das ist also auch eines der Anliegen, die da formuliert werden. Ich will noch zwei andere Dinge kurz dazu sagen. Sie haben den 30-jährigen Krieg angesprochen. Und es ist auch so, dass man am gegen Ende des 30-jährigen Krieges, man weiß ja noch nicht genau, wann der enden wird, aber die Verhandlungen haben ja schon begonnen in Münster und Osnabrück. Es ist also abzusehen, dass es irgendwann wohl zu einem Friedensschluss kommen wird. Und Erfurt ist ja in einer besonderen Situation. Seit 1530 schon eine gemischt konfessionelle Stadt. Hier leben also die eigentlichen Untertanen des Mainzer Erzbischofs, die Katholiken, zusammen mit den Evangelischen. Und man weiß natürlich nicht so genau, ob das nach dem kommenden Friedensschluss so bleiben wird. Und man hat auch den Eindruck in diesem Gründungsbericht, dass die Evangelischen sich so ein bisschen vorbereiten auf die Auseinandersetzungen, die da kommen könnten. Also im geistigen Sinne, nicht handfest gemeint, aber so etwas wie eine kleine Rüstkammer, eine geistige Rüstkammer soll diese Bibliothek wohl auch sein. Und ein letztes: Die Pfarrer haben in diesem Gründungsbericht auch niedergeschrieben, dass Martin Luther, der natürlich das große Vorbild auch bei dieser Bibliotheksgründung ist, dass Martin Luther nicht alleine deswegen ein so großer Mann geworden sei, weil er immer so fleißig gebetet habe, sondern vor allem auch deshalb, weil er jede freie Minute, die ihm zur Verfügung stand, in einer Bibliothek zugebracht hat. Und das ist natürlich ein Hauptargument sozusagen.
Herr Dr. Lutscheid, Erfurt ist seit 1637 unter schwedischer Herrschaft, also von Schweden besetzt. Die Rechte des Erzbischofs und der katholischen Geistlichkeit werden in dieser Zeit nicht angetastet, heißt es in der Erfurter Chronik. Gibt es irgendwelche Hinweise darauf, dass vielleicht dieser schwedische Einfluss die Gründung der Bibliothek zu dieser Zeit begünstigt hat?
Das kann man dem Bericht nicht direkt entnehmen, aber es ist natürlich nicht ausgeschlossen, dass unter diesen Umständen und unter diesen Verhältnissen das günstige Startbedingungen gehabt hat. Was man sagen kann, ist, dass das keine Angelegenheit der Pfarrer allein ist, sondern dass von Anbeginn beispielsweise die lutherischen Ratsherren dieses Unternehmen unterstützen, indem sie Geld zur Verfügung stellen, indem sie dafür sorgen, dass eine Einrichtung für den Bibliotheksraum angeschafft werden kann. Einige von ihnen stiften auch Bücher am Beginn. Also sozusagen, es ist, hat man den Eindruck, eine Angelegenheit schon des protestantischen Erfurt. Also nicht nur der Pfarrer, die im sogenannten evangelischen Ministerium zusammengeschlossen sind, und so heißt die Bibliothek dann ja auch, sondern dass die Evangelischen das insgesamt als eine Aufgabe für sich angesehen und entsprechend gefördert haben.
Herr Lutscher, dann mal konkret zur Bibliothek. Die ist dann hier im Haus eingerichtet worden. Wer waren denn die Leute oder gibt es Nachrichten über die Männer, die da Bücher gesammelt haben oder zusammengetragen haben?
Auch das wissen wir sehr exakt für den Beginn insbesondere. Ich hatte ja schon erwähnt, die Idee ist, gemeinsam Bücher zu sammeln. Und der Start sozusagen besteht darin, dass die Pfarrer vereinbaren, jeder von ihnen soll zum Grundstock etwas aus seinem Privatbesitz stiften. Es gibt 1646 17 evangelische Pfarrer in der Stadt und die haben zum Beginn 40 Bücher zusammengetragen. Das wissen wir sehr genau, weil der Gründungsbericht in seinem Anhang eine namentliche Aufstellung der Gründer, der Pfarrer hat und sozusagen nochmal eine Liste, wo unter dem Namen des jeweiligen Pfarrers dann die Bücher stehen, die gestiftet worden sind. Das heißt, wir können in den meisten Fällen jedenfalls bis in den Titel hinein exakt sagen, welche Bücher hier am Beginn vorhanden waren.
Gibt es in den Gründungsdokumenten Hinweise darauf, dass man eine bestimmte Richtung vorgegeben hat, welche Bücher hier zu sammeln sind, oder war das den Pfarrern freigestellt?
Auch da ist der Rückbezug auf Martin Luther entscheidend. Luther hat in der schon erwähnten Ratsherrenschrift auch etwas dazu gesagt, wie Bibliotheken nach seiner Überzeugung ausgestattet sein müssten. Da steht an der ersten Stelle natürlich die Heilige Schrift, die Bibel. Das ist ganz klar. Die exegetische Literatur, also die Literatur, mit der die biblischen Bücher ausgelegt und gedeutet werden können, ist wichtig, sagt Luther. aber dann schon auch im Grunde genommen alle anderen Wissenschaften auch. Der Ansatz ist, eine universale Bibliothek einzurichten. Luther hat also gesagt, also wir brauchen die Chroniken und wir brauchen die Arzneibücher, hat er das genannt, und die Geschichtswerke und so weiter. Also eigentlich zielt es darauf ab, sozusagen das Wissen in seinem ganzen Umfang zu repräsentieren in einer solchen Bibliothek. Und so planen die Pfarrer das hier auch. Die werden ja verpflichtet schon in sozusagen unmittelbar nach der Gründung, weil man auch so ein bisschen das Gefühl hat, 40 Bücher sind ja keine Bibliothek. Und man überlegt, was machen wir denn, dass aus den 40 Büchern eine Bibliothek wird? Und da wird festgelegt, dass künftig jeder Pfarrer bei seinem Amtsantritt ein Buch zu stiften hat. Und welche Bücher das sein sollen, das ist sehr allgemein formuliert und deutet darauf hin, dass das nach dem lutherischen Prinzip funktioniert. Es wird gesagt, man solle ein Buch schenken, das die Sammlung sinnvoll ergänzt und für alle nützlich ist. Aber es ist nicht gesagt, das muss ein theologisches Buch sein oder das muss, also das ist freigestellt. Insofern haben die Pfarrer die Wahlmöglichkeit, was sie schenken wollen.
Trotzdem, Herr Lutscheid, wird ja nicht jede Woche ein Pfarrer neu eingesetzt. Sie sind ja auch teilweise recht lange im Amt, sodass also da Überlegungen angestellt werden mussten, die Zufuhr an Büchern auch noch anderweitig zu steuern. Welche Mechanismen sind denn da eingerichtet worden?
Ja, also zunächst mal die Pfarrer, denen die Büchersammlung ja gehört, müssen auch ganz schön Opfer bringen sozusagen. Nicht nur, dass sie beim Dienstantritt das Buch stiften müssen, sondern sie zahlen auch einen Jahresbeitrag. Also so wie ein Mitgliedsbeitrag in einem Verein heute. Und damit will man erreichen, dass man ein bisschen Geld zur Verfügung hat, um dann eben auch Bücher hinzukaufen zu können. Andere Formen sind insbesondere, dass es viele Bürger hier in der Stadt gibt, Protestanten, die, ich habe das schon angedeutet, die Bibliothek auch als ihrer Angelegenheit begreifen und die dementsprechend einzelne Bände für die Bibliothek stiften oder manchmal auch kleine Privatbibliotheken, die Eingang finden in den Bestand. Es gibt auch Geldgeschenke aus der Bürgerschaft, auch aus der Universität heraus, mitunter auch von Auswärtigen, die Erfurt besuchen, die Bibliothek gezeigt bekommen und die dann Geld stiften einfach für Bücherkäufe. Das betrifft im Übrigen auch die Schweden. Als die Schweden 1650 hier die Stadt verlassen müssen nach den Bestimmungen des Friedensvertrages, da haben drei von ihnen aus der Führungsebene sozusagen haben Geld gestiftet für die Bibliothek. Auch das ist in dem sogenannten Stifterbuch eingetragen. Und da sieht man, dass die Schweden das eben auch unterstützt haben.
Stadtgespräch im Bürgerradio Erfurt auch für die Hörerinnen und Hörer von Radio SRB in Saalfeld, Rudolstadt und Bad Blankenburg und für die Hörer von Radio Enno in Nordhausen. Vor 375 Jahren, noch während des Dreißigjährigen Krieges, gründeten evangelischen Pfarrer und Ratsherren die Bibliothek des evangelischen Ministeriums im Augustinerkloster. Im Gespräch mit Dr. Michael Lutscheid will ich nun auf die Personen eingehen, die diese Einrichtung geführt und verwaltet haben.
Dr. Lutscheid, dann sind Bücher gesammelt worden. Es entsteht eine Bibliothek, die muss natürlich auch gepflegt und verwaltet werden. Wer waren da die Ersten, die diese Aufgabe übernommen haben?
Auch dafür gab es eine Festlegung. Man hat es so geregelt, dass jeweils zwei Pfarrer im Nebenamt sozusagen die Bücher betreuen mussten oder die Bibliothek betreuen mussten. Das ist am Anfang einigermaßen überschaubar. Die Bibliothek wächst natürlich langsam. Sie haben ja danach schon gefragt, dass das natürlich kein rasanter Zuwachs ist. Wenn wir mal so 100 Jahre vorausblicken, Mitte des 18. Jahrhunderts etwa, hat die Bibliothek etwa 2300 Bände. also von 40 in 100 Jahren auf 2300. Da kann man das im Nebenamt sicher noch verwalten. Und diese Regelung ist im Grunde genommen auch bis 1945 so beibehalten worden. Es gab hier also keine hauptamtlich angestellten Bibliothekare, die das betreut haben, sondern wie gesagt, es waren immer zwei Pfarrer. Auch da wissen wir natürlich Bescheid, wer das gewesen ist. Da gibt es entsprechende Unterlagen dazu. Und einer der ersten Bibliothekare oder die beiden ersten, einer von denen zumindest ist in der Erfurter Stadtgeschichte bekannter Mann, Nikolaus Stenger, Pfarrer an der Kaufmannskirche. Und der hat gemeinsam mit Jeremias Alberti, so hieß der Diakon an der Kirche, in den ersten knapp 15 Jahren die Verwaltung der Bibliothek gehabt. Das ist eine prägende Phase. Stenger hat sehr stark die Ausrichtung des Bestandes bestimmt.
Nach 375 Jahren ist der Bestand natürlich nicht bei 2.500 Büchern geblieben, sondern welchen Stand haben Sie denn heute?
Also heute sind in den Räumlichkeiten, in denen wir sitzen, rund 60.000 Bände aufgestellt. Das hat natürlich nochmal einen Schub im 19. und 20. Jahrhundert dann gegeben, als die finanziellen Verhältnisse auch besser wurden und man dann auch etwas mehr hinzukaufen konnte. Der wertvollste Teil dieser Sammlung sind die Handschriften und die alten Drucke, die historischen Bestände, also etwa 14.000 Bestandseinheiten, also gut 20% gehören zum historischen Bestand.
Das ist eine ganze Menge und da ist auch natürlich jede Menge Verantwortung drauf. Gibt es da vielleicht so ein paar Anekdoten, die darauf hinweisen, dass hier auch Bücher geklaut wurden oder dass Bücher weggekommen sind?
Also das hat es vermutlich immer schon gegeben. Die Geschichte von Bibliotheken ist eine Geschichte, die auch immer mit Diebstählen verbunden ist, in kleinerem oder größerem Umfang. In der Frühzeit wird man das gar nicht so genau beurteilen können, weil die Bücher zunächst einmal zwar in einem Verzeichnis erfasst waren, aber sie trugen in der Anfangszeit noch keine Signaturen, also sozusagen Kennzeichnungen, sodass man möglicherweise gar nicht immer den vollständigen Überblick hatte, was ist denn jetzt schon alles da. Es hat in den 1970er Jahren, also noch gar nicht so lange her, hat es einen größeren Diebstahl gegeben. Etwa 100 historische Drucke bzw. Handschriften sind da gestohlen worden. Das ist auch nie ganz aufgeklärt worden, aber ganz offensichtlich war es so, dass sich einer der Benutzer in ein Vertrauensverhältnis zu einer der damaligen Mitarbeiterinnen begeben hatte und nach sozusagen Bücher beiseite geschafft hat. Auch heute kommt das gelegentlich vor. Man merkt es ja nicht sofort sozusagen, aber vielleicht ist ganz interessant, dass vor einiger Zeit jemand anonym natürlich ein Buch zurückgeschickt hat, das er vor 10 Jahren gestohlen hat und aber als Schüler, also eine Jugendsünde, der war mit der Schulklasse hier und hat das Buch mitgenommen und hat dann so ein schlechtes Gewissen bekommen, dass er gesagt hat, ich muss das jetzt zurückgeben. Aber das kommt vor, das passiert.
Dass Sie heute sagen konnten, Ego te absolvo, ja, du bist erlöst von deinen Sünden. Yeah. Ja, ich meine, man weiß ja, dass die Bücher auch in der Universitätsbibliothek in der ersten Zeit angekettet waren, ne? Und dass also die Erstsemester auch keinen Zugang zu den Büchern hatten, weil ein Buch seinerzeit so viel wert war wie ein teures Reitpferd, ne? Also so in der Preislage.
Also das ist für die Bibliothek hier auch, vielleicht um das nur dazu zu sagen, das ist keine öffentliche Einrichtung gewesen, stand in der Tat zunächst mal nur den Pfarrern zur Verfügung. Das war der kleine Kreis, der Zugang hatte. Und natürlich, wenn jemand gefragt hat, ob er die Sammlung benutzen kann, dann wurde in der Regel schon die Genehmigung erteilt, aber es war keine öffentliche Einrichtung. Das ist sie schrittweise erst nach dem Zweiten Weltkrieg geworden.
Herr Dr. Lutscheid, jeder hat so Lesegewohnheiten, ja, und wahrscheinlich auch die Pfarrer, die Pastoren hatten auch ihre Lesegewohnheiten. Man legt ein Lesezeichen in das Buch. egal, was man gerade findet. Und da ist ja für den Bibliothekar immer interessant, was man da so findet. Gibt es da für diese Bibliothek oder haben Sie da selbst auch schon irgendwelche Sachen gefunden, Einkaufszettel oder irgendwelche Raritäten, die man so aufbaut?
Also an Einkaufszettel kann ich mich jetzt nicht erinnern, aber wir haben gerade, hier ist gerade zum Bestand eine Masterarbeit entstanden, die eine Schenkung aus dem 19. Jahrhundert untersucht hat. Da hat ein Gymnasialprofessor und auch Theologe der Bibliothek des Evangelischen Ministeriums eine ganze Reihe von Büchern vermacht, über 100 Bücher. Und die Studentin hat also versucht, diese private Schenkung zu rekonstruieren sozusagen. Also was ist davon noch da hier im Bestand? Und auf diese Weise bekommt man die Bücher nach und nach in die Hand natürlich. Und in einigen, die sind verwendet worden durch den Vorbesitzer ganz offensichtlich, um Blätter zu trocknen und zu pressen. Also da hat man Blätter in diesem Buch oder in diesen Büchern gefunden, die sind zum Teil an die 200 Jahre alt. Und die da drinnen liegen. Also das ist das, was mir aus der jüngsten Vergangenheit so in Erinnerung ist. Ja, es liegen immer mal auch kleine Zettel drinnen mit Notizen, wo ein Preis draufsteht vielleicht oder wo ein Namenszug drauf ist. Sowas gibt es ja.
Herr Dr. Lutschert, vom Jubiläum 375 Jahre Bibliothek des Augustinerklosters mal einen Blick in die Zukunft zu wagen. Was wird sich ändern oder welche Zukunft sehen Sie für die Bibliothek?
Also zunächst mal hoffe ich, dass sich nicht allzu viel ändert im Sinne von darf sie weiter existieren. Das wäre ganz wichtig, zunächst mal zu sagen, dass wir auch im digitalen Zeitalter sozusagen nicht ohne Bücher auskommen können. Und sei es auch nur, dass man sagt, das ist Kulturgut, jahrhundertealtes Kulturgut, das ist bewahrenswert und muss geschützt werden. Das ist eine der ersten Aufgaben für die Bibliothek, die Originale zu bewahren und möglichst so zu bewahren, dass man sie auch in 200 Jahren noch in die Hand nehmen kann und aufschlagen kann. Das andere ist natürlich, dass die Zeit auch Anforderungen stellt, die wir gerne auch bedienen wollen, sofern uns das möglich ist. Wir planen zum einen eine Teildigitalisierung der Bestände, das heißt die Handschriften auf jeden Fall und ausgewählte seltene Drucke. Die muss man nicht alle, die hier stehen, digitalisieren, weil die oft schon in anderen Bibliotheken, wo sie auch vorhanden sind, digitalisiert worden sind. Also das ist das eine. Und das andere ist, dass wir natürlich auch die Kataloge in elektronischer Form künftig bereitstellen wollen. Das sind so die Zukunftsplanungen, die natürlich immer davon abhängig sind, dass man auch ein bisschen Geld bekommt und eine Personalstelle noch zusätzlich vielleicht, um so etwas realisieren zu können. Ansonsten haben wir ja, ist die Bibliothek ja schon seit langer Zeit auch ein Ort, an dem Austausch stattfindet, zum einen in wissenschaftlicher Form und zum anderen über eine seit 20 Jahren etablierte Vortragsreihe, in der wir versuchen, zum einen natürlich Wissen über die Bibliothek, über Buchgeschichte oder auch über allgemeine Themen zur Stadt, zur Erfurter Stadtgeschichte zu transportieren. Das wollen wir natürlich, wenn diese merkwürdige Zeit, in der wir uns befinden, hoffentlich irgendwann vorüber ist, dann natürlich auch wieder aufnehmen. Das ist wichtig. Wir haben eine Schriftenreihe hier in der Bibliothek, in der demnächst im März ein neuer Band erscheinen wird. Auch das ist ein Anliegen, das wir haben. Wissen also auch in gedruckter Form einem größeren Kreis von Menschen zur Verfügung zu stellen. Und es gibt natürlich immer wieder, auch das ist klar, Restaurierungsprojekte, die wir angehen. Auch da braucht man ein bisschen Geld immer, auch ganz klar. Also es gibt eine Menge Aufgaben und wir haben eine Menge Ideen und Aktivitäten, die wir umsetzen möchten. Im Moment sind wir ein bisschen, wie alle, ein bisschen gebremst, aber wir hoffen, dass wir bald wieder durchstarten können.
Dr. Lutscheid, ich drücke Ihnen die Daumen, dass das alles so klappt und ich würde mich freuen, wenn wir uns wiederhören würden.
Ja, würde ich mich auch freuen. Vielen Dank für den Besuch.
Den Podcast zur Sendung können Sie unter dem Stichwort Erfurter Stadtgespräch auf den gängigen Plattformen nachhören. Auf Spotify, Anchor FM, Google Podcast, Breaker und anderen. Informationen zur Sendung finden Sie auf meinen Facebook-Seiten und auf Twitter. Stadtgespräch im Bürgerradio Erfurt mit Richard Schäfer. Der Friedrich-Bödecker-Kreis in Thüringen hat sich zur Aufgabe gemacht, die Verbindung zwischen Autorinnen und Autoren, zwischen Schriftstellern und Schulen, Kindern und Jugendlichen herzustellen. Natürlich war das im Corona-Jahr nicht ganz einfach. Und deshalb habe ich mich aufgemacht, um dort mal nachzufragen, wie es den Kolleginnen und Kollegen an den Schreibtischen, an den Schreibstuben ergangen ist. Und das Gespräch mit Ellen Scherzer vom Friedrich-Bödecker-Kreis habe ich für diese Sendung aufgezeichnet. Frau Scherzer, die Situation der Thüringer Schriftsteller ist im letzten Jahr nicht besonders gut gewesen. Es fanden keine Lesungen statt oder ganz wenig Auftritte. Wie schätzen Sie denn jetzt als Friedrich-Bödecker-Kreis die Situation der Thüringer Autorinnen und Autoren ein?
Die Autoren in Thüringen haben mächtig zu kämpfen, da ja alles zusammengebrochen ist. Da ist auch mit Online-Veranstaltungen nicht funktioniert. Das liegt zum einen, ist meine Vermutung daran, dass die Technik das auch teilweise nicht hergibt. Autoren wohnen selber auch ländlich und Autorinnen viele. Die Schulen sind nicht so ausgestattet, dass das funktioniert. Das ist das Erste. Und das Zweite ist natürlich, Autoren brauchen Live-Publikum, müssen reagieren können. Mir hat jetzt ein Autor erzählt, der so eine Online-Lesung gemacht hat. Und er hat gesagt, für mich ganz, ganz schwierig, weil ich habe keinen Gegenüber. Ich habe keinen, den ich einfangen kann mit Blicken, mit Gesten. Und das ist sehr schade und macht natürlich auch viele Autoren stumm.
Dann kommt natürlich da die Anforderung oder der Anspruch an den Bödecker-Kreis, wie können Sie denn helfen? Eigentlich gar nicht.
Im Augenblick haben wir wirklich damit ein Problem. Wir haben letztes Jahr versucht, wenigstens so weit Gelder umzuwidmen, dass die Autoren wenigstens einen kleinen Obolus für Arbeiten bekommen. Wir haben eine Anthologie, die im Mai diesen Jahres erscheinen wird, an dem 41 Autorinnen und Autoren aus Thüringen mitgewirkt haben und 9 Illustratoren. Und das wird unser kleines Geburtstagsgeschenk auch noch nachträglich sein, denn wir haben ja 30-jähriges Bestehen letztes Jahr gehabt, Ende des Jahres. Und wir hoffen, dass wir das dann auch in einem schönen Rahmen präsentieren können. Deswegen sind wir auch auf Ende Mai gegangen, in der Hoffnung, dass bis dahin was ist. Das ist wohl auch das Einzige, was jetzt so ist, dass jeder versucht, Hoffnung zu haben.
Der Bödecker-Kreis hat im letzten Jahr begonnen, für die Autorinnen und Autoren auf der Internetseite kleine Beiträge, Auszüge aus Werken vorzustellen. Wie ist denn das angekommen?
Wir können das noch nicht so richtig nachvollziehen. Es gab Zugriffe, wir haben leider kein Feedback. Wir möchten auch demnächst noch mit unserem Techniker sprechen, ob er das eventuell auch so einrichten kann, dass wir dann direkt auch Feedback bekommen oder in Kontakt mit Lesern treten können. Wir möchten auch noch weitere Sachen anbieten, zum Beispiel auch ein Spiel, ein Schreibspiel, was online gemacht werden kann. Wir sind da gerade dabei. Und das mit den Autoren, das ist auch aus der Not heraus entstanden. Man durfte sich nicht mehr treffen, nur in ganz kleinen Rahmen. Und dann haben wir die Gelegenheit genutzt und haben gesagt, Lesungen finden nicht statt, aber wir können ja Interviews machen. Somit können Leser auch mal was Persönliches über den einen oder anderen Autor oder der einen oder anderen Autorin erfahren. Haben sie gleichzeitig auch Hörproben einlesen lassen, sodass man jetzt auf unserer Homepage die Seite einer Autorin, eines Autors anklicken kann und kann dort hören, kann lesen und kann sich einfach noch ein bisschen tiefer informieren über die Angebote.
Das ist eine Menge Arbeit. Sie haben jetzt da einen Teil der Autoren erfasst, aber noch nicht alle. Wird das fortgesetzt?
Wir möchten das fortsetzen. Im Augenblick habe ich jetzt einfach die Probleme. Es liegt nicht am Geld. Die Kulturstiftung, die Thüringer Kulturstiftung fördert uns, auch in diesem Jahr. Und was auch einmalig ist, ich habe mit Kollegen aus anderen Landesverbänden gesprochen, da ist das nicht so oder war es nicht so, vielleicht ist das inzwischen geändert. Also relativ früh hat das Land Thüringen gesagt, die Fördermittel, die im Jahr 2020 nicht ausgegeben werden, dürfen noch bis zum Juni 2021 ausgegeben werden. Das finde ich sehr gut und sehr toll, weil es dann doch eine Planung ermöglicht zu sagen, gut, es gibt noch nicht diese Präsenz wieder, aber vielleicht können wir irgendwas initiieren, was den Autoren hilft und gleichzeitig auch eine Nachhaltigkeit für zukünftiges Publikum hat. Und sobald wie dieser harte Lockdown weg ist, werde ich versuchen, weitere Termine mit Autoren zu machen. Und entweder man darf sich dann auch wieder bei unseren Partnern in TLM treffen und dort die Aufnahmen machen. Ich habe aber auch inzwischen schon einfach dann privat zu diesen Autorinnen hingefahren und dort meine Fragen gestellt.
Also da gibt es Handlungsspielräume, also für Sie als Verein oder als Bödecker-Kreis, aber auch für die Autorinnen und Autoren, sich da vorzustellen. Und für die Leserinnen und Leser ist es also eine Orientierung über die Internetseite, also zu Inhalten, aber auch zu den Menschen selber vorzustoßen. Das ist eigentlich eine gute Idee. Eine ähnliche Idee habe ich ja auch mit Thüringen liest, was ich jetzt schon eine ganze Zeit mache, wo also aus den Sendungen die Autorinnen und Autoren, die da vorgelesen haben, ihre Stücke nochmal zusammengefasst bringen. Wie sehen Sie diese Initiative zu sagen, wir bringen das einmal im Monat im Radio? Wie schätzen Sie das denn ein?
Also alles, was Öffentlichkeit schafft und was die Autoren vorstellt, finde ich grundsätzlich gut. Wir erreichen Menschen heutzutage über die neuen Medien und über Radio, also Radio, Computer, über die Augen, Ohren am Rechner oder am Radio, wo man erreichen kann.
Gut, also die Chance werden wir also auf jeden Fall weiter nutzen, ja, und die Autoren da vorstellen. Frau Scherzer, jetzt haben die Autoren, das haben Sie jetzt selber gesagt, eine schwierige Situation, aber eigentlich sind jetzt auch Chancen da, dass die Autorinnen und Autoren zu Hause sitzen oder irgendwo und schreiben können. Sie werden durch nichts gestört.
Eine schöne Vorstellung. Das Problem ist dann aber auch bei vielen, es gibt, oder sagen wir so, in Thüringen gibt es natürlich Autoren, die inzwischen Rentner sind, die also ein Grundeinkommen haben. Es gibt aber auch viele Autorinnen und Autoren, die von den Lesungen leben, die also, das ist ihr Einkommen. Und wenn da gar nichts mehr stattfinden kann, weiß ich nicht, wie weit man dann den Kopf frei hat zu schreiben, oder ob man sich dann nicht viel mehr mit den Alltagsproblemen und mit der Angst beschäftigt, was kommt noch. Es sind ja auch viele Autorinnen und Autoren dabei, die in kleinen Verlagen veröffentlichen, wo sie auch die Angst haben müssen, dass die Verlage nicht überleben. Also es sind, so denke ich, das ist bei vielen Freiberuflern so, die Existenzängste, die dich dann auch bremsen in allem.
Nun gibt es ja auch viele Autorinnen und Autoren, auch in Thüringen, die über Selbstpublishing sich vermarkten, wenn man das so sagen kann. Die Zahl wird immer größer, glaube ich, also weil das technisch in der Zwischenzeit beherrschbar ist, das Ganze, ja. Und gibt es da Möglichkeiten, über den Bödecker-Kreis denen zu helfen oder die Verbindung zwischen Autor und Verlag irgendwie herzustellen?
Man darf immer nicht verwechseln. Der Friedrich-Bödecker-Kreis ist kein Förderverein für die Autoren. Wir sind ein Förderverein für Lese- und Schreibförderung für Kinder und Jugendliche. Wir sind also für Kinder und Jugendliche da. Dass wir natürlich bemüht sind, unsere Thüringer Autoren an Schulen, Bibliotheken und Freizeiteinrichtungen zu bringen und auch bekannter zu machen, das ist ein Anspruch, den wir uns gestellt haben, aber der nicht zwingend erforderlich wäre. Und ich denke schon, dass dass wir da zu sehr eingreifen würden, also in die Wirtschaft, in die Bedingungen. Und das andere Problem, was wir als Verein gesehen haben, was sich natürlich auch in den letzten Jahren sehr gewandelt hat. Früher konnten bei uns Autoren nur Mitglied werden, wenn sie in einem Nicht-Zuschuss-Verlag ein Buch herausgegeben haben, beziehungsweise zwei Bücher mussten es sogar sein. Ist heute noch im Bundesverband, wenn man da Mitglied werden will, auf jeden Fall so. Weil, wie wollen Sie die Qualität noch irgendwo kontrollieren, wenn jeder sein Buch schreibt, kein Lektorat mehr stattfindet, also manchmal haben Sie dann tatsächlich Qualität in der Hand gehabt, wo Sie gedacht haben, nein, das in einem Buch zu veröffentlichen. Und viele haben das gemacht und haben dafür sehr, sehr viel Geld bezahlt auch noch. Und das ist nicht, also der Anspruch muss Qualität sein. Und darauf hatten wir, nachdem wir festgestellt haben, dass es eben auch einen Wandel gibt, dass es auch inzwischen gute Autoren gibt, die selbst Verlag machen, weil sie der Meinung sind, ehe ich hier bei allen Verlagen vorstellig werde und kriege eigentlich nur Absagen, mache ich selber, haben wir gesagt, ja, auch dann ist es möglich, bei uns Mitglied zu werden. Das ist aber nicht eine Mitgliedschaft sofort, sondern dann würden wir auch gerne haben, dass derjenige liest in einer Bibliothek, die wir vorschlagen, und wir eine Rückmeldung bekommen. Oder er hat schon Lesungen gemacht und natürlich muss auch das Buch von jemandem aus dem Vorstand gelesen werden, der sagt, ja, die Qualität stimmt, weil ich glaube schon, dass man sehr aufmerksam sein muss, wenn man Autorinnen und Autoren an Schulen schickt, dass sie dann auch eine Qualität mitbringen.
Schulen sind nochmal das Stichwort. Wenn der Bödecker Kreis sich hauptsächlich zur Aufgabe gemacht hat, die Vermittlung von Schriftstellern und Schülern, also dem Publikum, wahrzunehmen, dem sind ja nun auch Schranken gesetzt. Welche Vorstellungen gibt es denn da im Jahr 2021, diese Aufgabe da zumindest in Ansätzen umsetzen zu können?
Also grundsätzlich ist es, wir haben als Bödecker Kreis die Förderung durch die Kulturstiftung, durch die Thüringer Kulturstiftung und durch die Thüringer Staatskanzlei. Zusätzlich können Schulen bei uns Anträge stellen, die wir dann bearbeiten und mit der Kostenplänen bei den Thüringer Ministerium Bildung, Familie und so weiter einreichen, also das frühere Kultusministerium sozusagen, und dann wird dort bewilligt. Das ist ein langwieriger Prozess, das hat sich leider auch zum Nachteil verändert gehabt. Die Schulen treten schon an uns ran, aber oft ist die bürokratische Aufwand einfach so groß, dass das sich für einige dann auch erledigt. Für einige engagierte Lehrer auch. Das tut uns sehr leid, aber wir haben da kaum Möglichkeiten. Da wir aber ein Landesverband sind und uns in allen Bundesländern gibt, haben wir noch ein Projekt im Rahmen von Kultur macht stark, wo wir dieses Jahr auf jeden Fall 10 einwöchige Projekte machen können. Wir haben Interessen in Bibliotheken, aber auch in Schulen und warten eigentlich nur darauf, dass wir wieder einigermaßen Verhältnisse kriegen, dass zumindest 15 Kinder zusammenarbeiten können oder 8 Kinder in einem Raum. Und sobald sowas möglich ist, werde ich mich dann wieder damit beschäftigen, die nötigen Anträge zu modifizieren und die richtigen Partner alle miteinander zusammenzubringen.
Okay, Frau Scherzer, vielen Dank erstmal.
Das waren Einblicke in die Arbeit und das Leben der Thüringer Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die im Bödecker Kreis hier zusammengefasst sind. Stadtgespräch im Bürgerradio Erfurt mit Richard Schäfer. Die Sendezeit geht langsam zu Ende und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, vielleicht noch keinen Termin haben zum Impfen, vielleicht auch noch nicht an die richtige Maske herangekommen sind, dann befolgen Sie einfach jetzt dem Tipp vom Professor Zwanziger aus Nordhausen, der also garantiert und sicher hilft. Also wenn Sie Stift und Bleistift oder einen Zettel dabei haben, können Sie vielleicht das Rezept mitschreiben. Ich werde es auf jeden Fall noch einmal veröffentlichen.
nimm mal ein Stückchen Ingwerwurzel, mach das in eine heiße Tasse rein, ich sag mal auf Nordischerisch.
Ja.
So, dann können wir noch Bienenhonig drauf, heißes Wasser drauf und einen Saft von einer halben Zitrone rein gequatscht und das Ganze rührst du schön rein und lässt den ganzen Topf mal so 10, 12 Minuten abgedeckt stehen. Das abgedeckt, das ist ganz wichtig. So, nach 12 Minuten nimmst du den Topf und schüttest alles fort. Und dann füllst du den Topf mit Ingwerlikör aus, auf und sitzt das schön langsam in kleinen Schlucken aus. Und dann wirst du ganz schnell merken, dass die Erkältung zwar nicht weggeht, aber sie ist die Schießegal.
So, das ist also ein Tipp von Professor Zwanziger. Den werden wir dann im Februar nochmal hören. Da bereite ich vor zum Tag der Muttersprache am 20. Februar eine Sendung zu Thüringer Mundarten. Und der Professor Zwanziger aus Nordhausen kriegt da natürlich einen Platz, denn er hat einiges zu sagen, wie er zu dieser Rolle gekommen ist und was er aus dieser Rolle macht. Die Sendung selbst können Sie, wie gesagt, auf Spotify als Podcast nachhören oder auf Google Podcast, Apple Podcast und anderen und die Wiederholung am nächsten Montag um 13 Uhr. Ich verabschiede mich von Ihnen. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Richard Schäfer.